Dieser Podcast wird unterstützt von Sky.
Ich bin Michael Steingruber.
Und ich bin Doris Prisching. Ihr hört Serienreif, den Podcast über die kriminelle Welt der Serien. Bei uns geht es heute ums echte Verbrechen, nämlich True Crime, eine der letzten großen Modeerscheinungen in Serien und Streaming.
Ja, der Name verrät es eh, bei True Crime geht es um wahre Verbrechen und davon können wir im Moment anscheinend gar nicht genug bekommen. Aber woher kommt das Genre eigentlich? Was macht es so erfolgreich und wer konsumiert das Ganze?
Und wer braucht's? Fragen über Fragen, denen wir uns in dieser Ausgabe widmen werden. Wir haben dazu zwei Gäste eingeladen, die einerseits Top-Experten dazu sind und natürlich ihre eigene Meinung haben, was von True Crime zu halten ist. Unsere lieben Kollegen aus der Kulturressortleiter Stefan Weiß und Musik- und Streaming-Junkie Christian Schachinger. Hallo zusammen.
Hallo. Grüß euch.
Hallo. Ja, den Grundstein zum Serienhype legte 2014 der Podcast Serial. Darin geht es um einen Mord an einer Schülerin, den ein Mitschüler begangen haben soll. Sarah Koenig, die Erfinderin von Serial, zerlegte den Fall in seine Einzelteile und löste auch Zweifel an der Tätertheorie aus. Die Folge? Nach 23 Jahren wurde der Verurteilte aus dem Gefängnis entlassen und Serial zu dem Topseller-Podcast. Heute ist es so, dass laut einer Umfrage rund 35% aller US-AmerikanerInnen mindestens einmal pro Woche einen True-Crime-Podcast hören. Und auch True-Crime-Serien gab es immer wieder, wenn wir uns an die 60er Jahre erinnern, zum Beispiel Aktenzeichen XY. Aber den wahren Schub hat wirklich Serial ausgelöst.
Und da wurden zuletzt auch einige Serien nachgespült, die Gesprächsthema wurden, nämlich in Betriebsküchen und in sozialen Medien, was ohnehin kein Unterschied ist. Die Rede ist von Serien wie über Jeffrey Dahmer oder zuletzt natürlich die Man in Death Story, die ein bisschen auch der Aufhänger ist zu unserer heutigen Folge.
Genau. Und jetzt wollen wir natürlich unsere Gäste mit einbeziehen, nachdem wir so viel erzählt haben. Stefan und Christian, was waren denn eure letzten True-Crime-Erlebnisse?
Also mein letztes True-Crime-Erlebnis, was ich wirklich auch gern geschaut habe, ich bin ja da jetzt eher der Kandidat, der auf der Gegenseite steht und sagt, es gibt viel zu viel von dem ganzen Zeug und man sollte ein bisschen vielleicht reduzieren. Das war Die Schlange, das fand ich ganz gut. Schauspielerisch, ästhetisch, die Moden, die Kleidung, auch dieses Hochstapler-Ding, das ist sicher ein Sujet, was immer gut funktioniert. Also ich denke auch an Catch Me If You Can oder sowas. Also so diese Hochstapeleien, wenn sich das mischt, das finde ich gut.
Kannst du uns ganz kurz nur für alle, die die Serie nicht kennen, in zwei Sätzen sagen, worum es da ging?
Es geht um einen Serienmörder in Indien, der vor allem Backpacker am Gewissen hat und da, soweit ich mich erinnern kann, vor allem in verschiedene Rollen schlüpft und eben aus diesem Hochstaplertum immer wieder neue Opfer herankarren kann. Und er bewegt sich dann auch im Ausland. Ich glaube, er ist dann auch in Frankreich unterwegs und zieht seine Blutspur quasi durch mehrere Länder.
Und raubt die Opfer aus oder hält sie gefangen,
genau,
nimmt
genau,
ihnen die Pässe
genau,
ab. Und
genau, ja.
Die Schlange habe ich auch gesehen, hat mir gut gefallen. Das Letzte, was ich wirklich gesehen habe in dem Bereich, waren tatsächlich die Menendez-Brüder, die haben mich eigentlich eher ein bisschen angeödet. Man schaut da ein bisschen zu in der wirklich sehr schlecht gemachten Serie wie bei einem Autounfall. Also man muss bis zu Ende schauen, aber es ist sehr weinerlich gespielt und sehr kitschig und es wird auf die Tränendrüse gedrückt. Und ja, es ist sehr schablonenhaft, aber immerhin gibt es jetzt offensichtlich Überlegungen, den Prozess neu aufzurollen. Von den zwei Brüdern, die ihre Eltern ermordet haben, vor allem den Missbrauch, den sie missbrauchenden Vater ermordet haben, keine Ahnung, möglicherweise ist die amerikanische Gesellschaft oder Justiz so weit, dass man sich von so kitschigen Serien, die mit ein bisschen Blut angereichert werden, überzeugen lässt, dass sie vielleicht doch nicht schuldig sind.
Die Menendez-Story ist ja quasi sowas wie eine Staffel 2 von Monster, wo die erste Staffel Jeffrey Dahmer befasst hat. Habt ihr euch das auch angeschaut? Weil ich bin total bei dir, Christian. Also ich fand das auch ein bisschen fad, aber die erste Staffel extrem spannend.
Also die erste Staffel habe ich eine Folge gesehen, nachdem ich seit den 1980er Jahren während der ersten Serienkillerwelle damals gewusst habe, wie die Geschichte von Jeffrey Dahmer weitergeht. war mir dann die Serie ein bisschen zu grauslich. Ja. Ich habe dann nach dem ersten Mord aufgehört.
Bei mir ist es eher so, dass ich die allermeisten neuen True-Crime-Sachen ja durch die Bank meistens über meine Partnerin mitkriege, die das alles sehr stark konsumiert. Und zwar trimedial, also gelesen als Podcasts und auch natürlich gestreamt im Fernsehen. Ja, von daher kenne ich natürlich die Jeffrey Dahmer-Story doch auch irgendwie und auch die Menendez-Brüder, aber so wirklich reinziehen tut mich das nicht. Für mich ist das dann irgendwann auch auserzählt und ja, wiederholt sich und ich weiß nicht, irgendwie ist für mich dann auch jede zweite Serienkiller-Story letzten Endes irgendwie ein bisschen, läuft auf ähnliche Dinge hinaus und von daher ist es für mich dann zu schablonenhaft und da reicht mir dann eigentlich, ja, alle paar Jahre mal eins vielleicht und that's it.
Aber diese Serien, eben wie Dahmer oder zuletzt die Menendez-Brüder, weisen, wir haben schon gesagt, ziemlich viele Grausamkeiten und Grausigkeiten auf. Deshalb die Frage an euch, die Lust am Verbrechen, ist jetzt True Crime okay?
Ich denke, dass die Lust am Verbrechen vor allem von jungen Menschen konsumiert wird. Im Alter wächst sich das Interesse für irgendwelche Beuschelreißer-Filme oder Köpfungsvideos oder Kopfschüsse in Nahaufnahmen ein bisschen aus. Also
laut Untersuchungen, das darf ich noch kurz einfügen, ist es halbrichtig, ja, weil also die Zielgruppe von True Crime Stories aller Art, ob das jetzt Podcast oder Literatur oder auch Serien ist, ist eher so wie deine Lebensgefährtin, Freundin, lieber Stefan, sind nämlich Frauen und zwar aller Altersgruppen.
Also das kann aber wahrscheinlich sein, ich sage einmal so, der True Crime Lokalteil der Kronenzeitung ist ja, glaube ich, da ein Vorreiter. Ich kann mich erinnern an ein Interview, das deutsche Schriftsteller Heiner Müller mal gegeben hat. Der hat gesagt, wenn er nach Österreich kommt, kauft er sich als erstes die Kronenzeitung, weil in Österreich geschehen die schönsten Morde. Woanders, wo wird vergiftet oder irgendwie erschossen, in Österreich wird mit Bratpfanne oder Hacke ermordet. Insofern kann ich mir vorstellen, dass nachher alte Murteln auch True Crime-Serien schauen, würde dann auch wieder passen.
Wie immer ist Österreich mehr Theater in der Hinsicht. Ne?
Ja.
Wobei man jetzt die alten Murteln nicht unbedingt überstrapazieren muss, wie man weiß. Ich weiß nicht, wie die alten Murteln heute sind. Ja. Vielleicht, ich weiß nicht, ja, woran es liegen kann.
Ja, also meine Freundin klärt es tatsächlich schon auch immer dadurch, dass es ein gewisses Maß von Awareness vielleicht schafft, für warum es vor allem junge Frauen gerne konsumieren, dass man sich einfach gewisser Bedrohungslagen und so stärker bewusst wird und vielleicht auch gewisse im realen Leben gewisse Vermeidungsstrategien dann auch anwenden kann, dass man eben nicht gleich am Serienkiller irgendwie über den Weg läuft. Aber ich, ehrlich gesagt, ich bezweifle das auch irgendwie ein bisschen, dass True Crime einen wirklich irgendwie wappnet gegen Dinge, die einem passieren können. Ja, weil ich meine, es sind auch hochgradig, letzten Endes immer noch hochgradig unrealistische Sachen. Also, keine Ahnung, ich camp zum Beispiel auch sehr gern in der Natur irgendwo, aber mir ist noch nie irgendwo ein Axtmörder im Wald über den Weg gelaufen.
Also, sehr gut.
Da muss man sich eher vom nächsten Jäger ums Eck fürchten, vielleicht das mehr, aber der Axtkiller ist da eher selten anzutreffen.
Naja, vielleicht gewinnt man aus solchen Geschichten die Erkenntnis, so wie beim Weißen Hai, wie ich damals als Kind heimlich im Kino war und danach ungern ein Jahr lang in die Badewanne gegangen bin, aus Angst vor der Tiefsee, gewinnt man vielleicht aus diesen Filmen die Erkenntnis, dass man als junge Frau nachts nicht allein durch den Wald spazieren sollte. Also das kann schon helfen, aber eigentlich könnte man das auch so wissen.
Aber ist das jetzt ein Grund, den zum Beispiel deine Freundin angibt, warum sie so gerne schaut?
Nein, eigentlich nicht. Das ist eine Erklärung, die sie dann liefert, warum es vielleicht so viele so gern schauen. Ihr gefällt es einfach, sie interessiert es einfach, aber sie schaut auch gerne Horrorfilme. Also das ist, also ich möchte es auch nicht überdramatisieren oder würde sagen, das ist so wahnsinnig schlimm, dass alle so viel True Crime konsumieren. Aber ich denke schon irgendwie, dass eine gewisse Verflachung eingesetzt hat. Ja? Also es geht links rein und rechts raus. Es ist so Durchlauf irgendwie geworden und inflationär ganz einfach. Ja. Und ich glaube, da wäre ein bisschen eine Dosisreduzierung manchmal schon ganz gut. Es ist ja auch irgendwie, Psychologen haben ja zwei Erklärungs-, also die sind sich da irgendwie immer uneins in so Untersuchungen, glaube ich, soweit ich zumindest informiert bin. Die einen sagen, ja, das kann ein Angstlöser sein, ja, also es ist quasi eine Art von Angstabfuhr, kathartischer Moment dabei, wie auch beim Horrorfilm, ja, man setzt sich einem gewissen Thrill aus und dann werden auch irgendwie, man überlebt das natürlich, ja, und dann werden, steht das durch quasi und dann schüttet der Körper auch in dem Sinn Wohlfühlhormone aus und man fühlt sich dann irgendwie geborgen und hat quasi den Schrecken irgendwie überlebt, wenn auch nur auf einer spielerischen Ebene. Dem kann ich schon was abgewinnen. Andererseits gibt es dann auch andere, die sagen, ja, Menschen, die irgendwie zum Schlafen gehen, um sich zu entspannen, sich dann noch ein paar True Crime Folgen reinziehen und dann gemütlich irgendwie wegschlummern. Da hat es vielleicht dann doch auch irgendwo selbst bei derjenigen Person ein verstecktes Trauma, was vielleicht auch irgendwie mal wert wäre aufzuarbeiten. Und ich weiß nicht, ob das unbedingt so eine förderliche Strategie ist für die eigene Psyche.
Nein, ich glaube, es hat schon mit Angst, Lust zu tun. Und es gibt dieses berühmte Märchen der Gebrüder Grimm von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen. Und mit dem berühmten Satz, wenn es mir nur gruselte, wenn es mir nur gruselte. Und andererseits denke ich also, wie das aufgekommen ist, dass das ganze Genre, ich sage mal so Mitte, Ende der 80er Jahre, wurde es ja vor allem von jungen, unverheirateten Männern konsumiert, die da Begriffe aus der Psychiatrie, einen kontraphobischen Lebensstil pflegten, also so möglichst Härte zeigen und was kann ich alles aushalten und wer ist der härteste Hund, wer schaut sich die ungeschnittene Fassung von, ich weiß nicht, Texas Chainsaw Massacre und
Freitag der 13.
Ja,
war und große Mutprobe.
Also zurzeit die größte Mutprobe ist offensichtlich, wie heißt der, Conjurer 3, wo viel mit Motorsäge gearbeitet wird und solchen Sachen. Das ist halt so, mein Gott, ich bin auch als Kind in den zweiten Zombie-Film gerannt und habe mir angeschissen bei Zombie 2, ich glaube, der war 1978. Ja, weil natürlich, ich bin hart drauf und ich bin ein richtiger Mann, das ist... Ich glaube, es ist normal. Also es ist, wie gesagt, das kann sich auch widerlegen mit einer gewissen Erfahrung, beziehungsweise, also was mir erstaunt ist, dass Horrorfilme zurzeit ja wieder so groß da sind, also jetzt nicht abgesehen vom True Crime natürlich, angesichts des Krieges in der Nachbarschaft und so und den täglich grauslichen Bildern, die man sowieso sieht, dass man sich das dann in der Freizeit noch dazu reinzieht, verwundert mich ein bisschen.
Ja, du sprichst was Wichtiges an, das wollen wir noch besprechen, ja.
Ich finde, bevor wir zu dem kommen, vielleicht noch einen wichtigen Punkt, den meine Freundin eben auch immer nennt, das ist ihr Interesse an der Kriminologie. Also das ist ja auch bei diversen Podcasts, treten ja Gerichtsreporter auch auf oder Gerichtsmediziner, Leute, die eben auf der legalen, verfolgenden Seite von Rechtswegen dahinter stehen und dann erklären, wie man denjenigen auf die Schliche kommt. Ja, also wie der kriminologische Weg dieser ganzen, der juristische Weg dieser ganzen Verbrechen, der interessiert sie auch sehr stark. Und das ist vielleicht doch auch ein sehr wichtiger Aspekt bei dem Ganzen.
Ja. Aber dieses Feld, kommt mir vor, wird dann nicht so von Streaming-Serien abgedeckt. Da ist das ganze Nachtprogramm im Kabelfernsehen voll damit, wo eher der kriminologische Aspekt bedient wird. Das naja, schaue ich in schlaflosen Nächten teilweise auch ganz gerne. Da steht nicht so das Blut im Vordergrund, sondern eher die Blutgruppe, sage ich einmal in der Kurzfassung.
Aber diese Doku-Serien, die es natürlich auf Netflix Reihe auf Reihe umgibt, ja, diese dokumentarischen Geschichten, so wie hat das geheißen mit dem How to Get Away with Murder? Oder
das war eine Spielserie, oder?
Nein, How to Get Away with Murder war eine Spielserie. Wie hieß das andere? Die dokumentarische, wo sie dann eine Langzeitdokumentation, eine der ganz, ganz ersten. Nein, aber es gibt diese Doku-Serien, eben in Netflix macht ganz viele, aber auch HBO, da gab es The Jinx. Das ist eine der frühen, wo es eben sehr oft darum geht, die mit Spielfilmdramaturgie erzählen, aber dokumentarisch und investigativ sozusagen da vorgehen.
Naja, da fällt mir die O.J. Simpson-Doku ein, zum Beispiel, die dauert ewig, ich glaube 6 Stunden
oder so. Ja, Wahnsinn, oder? Hm. Also ich bin ja eigentlich theoretisch ein Zielpublikum, bin es aber irgendwo auch nicht, weil mir geht es irgendwie ein bisschen so wie dir. Also bei Jeffrey Dahmer haben wir ehrlich also gefürchtet und bei den Men in Desperate eine zähe Erzählung. Es gibt dann schon manche Serien, wo ich reinkippe Und witzigerweise war das auch eine Menendez-Serie. Es hat nämlich schon eine gegeben, nämlich mit Ede Falco, ja, die Anwältin gespielt hat. Und die war total okay, aber ich bin sicher keine, die das mit einer Sucht betreibt. Wahrscheinlich auch deswegen, weil ich tatsächlich zweimal im Tag durch einen dunklen Wald gehe und es mir lieber ist, wenn ich die Wildschweine höre, was ich manchmal tue, aber nicht jetzt der Serienmörder. Und ich beobachte schon auch, wenn ich sowas gesehen habe, dann gehe ich doch mit einem gewissen Unbehagen durch den Wald. Von wegen, das hat keine Wirkung.
Wildschweine können übrigens sehr gefährlich sein,
ja,
wenn sie Junge haben.
Ja, das stimmt. Aber mir ist noch nichts passiert bis jetzt.
Ich liebe ja Horrorfilme und Horrorserien aller Art und Jeffrey Dahmer fand ich auch super gruselig und aber auch grauslich. Christian, du hast ja gesagt, dir war das zu blutig. Aber ich weiß zufällig, dass du deine Serien gerne blutig magst, aber das gilt dann nicht für True Crime?
Nein, ich habe schon gesagt, bei der Thema-Geschichte, da habe ich leider schon gewusst, wie es ausgeht. Also insofern hat mir der Kiki gefehlt. Aber ich finde diese übertriebene Darstellung von Grauslichkeiten, wahrscheinlich hat es auch mit Serien wie The Walking Dead und so dieser Gewöhnung an diese ewigen Kopfstechereien, Köpfungen und dadurch dazu zu tun, dass die Dosis erhöht werden muss mittlerweile auf den Streaming-Kanälen, wie es halt so oft ist bei Suchtverhalten, dass man immer mehr Stoff braucht. Also, aber ich muss ja jetzt da nicht unbedingt mitmachen.
Also ich habe mir zum Beispiel jetzt zu Halloween seit sehr langer Zeit wieder mal The Blair Witch Project angeschaut, wo man ja überhaupt keinen Mörder, keine Axt, keinen Killer, ein bisschen Blut sieht, wo man gar nicht genau weiß, woher das dann kommt. Ja. Und alles natürlich, haben wahrscheinlich viele gesehen, alles natürlich so aus der Ich-Perspektive mit schlechter Kamera. Und ich muss sagen, das ist noch immer für mich der wesentlich gruseligere Ding-Faktor als jetzt irgendwie so das ganz offensichtliche blutige Beutelreißen. Mhm. Es hat auch das Ganze mehr mit der klassischen Schauerromantik, wo ja eigentlich das ganze Horror-Genre dann raus entstanden ist, zu tun, nämlich Dinge nur anzudeuten. Ja, also Dinge passieren, die man sich nicht erklären kann, die nicht explizit gezeigt werden und daraus entsteht das Unheimliche. Das Unheimliche ist nämlich, man ist zwar heimlich, aber auch irgendwie nicht. Ja. Und daraus entsteht, finde ich, eigentlich der größte Grusel. Drum finde ich diese Beuschelreißerei und das ganze True-Crime-Genre, da ist für mich das Unheimliche gar nicht so stark vorhanden.
Aber es gibt ja auch sowas wie Trends, kommt mir vor. Also eine Zeit lang waren ja so die Gegenthese zu Blair Witch Project, den ich übrigens auch als einen der gruseligsten Filme überhaupt empfinde. Eine Zeit lang gab es ja viel Torture-Porn, also Saw, Hostel, all das. Und in meiner Wahrnehmung ist das gerade jetzt nicht so im Trend. Aber Christian, was du, vielleicht hängt das damit zusammen, was du vorhin ins Spiel gebracht hast, nämlich dass eh schon so viel schreckliche Bilder aus der realen Welt im Umlauf sind. Mhm. Glaubt ihr, hängt das da irgendwie mit zusammen?
Ja, ich meine, vielleicht kommt nach all der Pornografie auch wieder der Erotikfilm zurück, wo nur angedeutet wird.
Ich glaube nicht.
Ja, ich glaube auch, der Zug ist abgefahren. Oder Porno mit Handlung oder keine Ahnung. Ja, es gibt wahrscheinlich Wellen. Interessanterweise habe ich ja mal gelesen, dass Horrorfilme gerade in sogenannten schlechten Zeiten boomen, was mich sehr verwundert. Aber Jean Genet hat einmal einen schönen Satz gesagt, um dem Grauen zu entkommen, muss man sich ganz darin versenken. Vielleicht ist das auch so eine Flucht nach vorn. Ja? Also dass man so die Alltagsängste, die man hat jetzt wegen Krieg und der Tüter da, dass man die einfach damit bannen will, dass man sich einfach der Angst aussetzt. Wenn auch nur vor einem Bildschirm. Also so ein bisschen mitmachen, aber fake sein.
Ja, und halt quasi trotzdem irgendwie vor dem Bildschirm sitzen und sich danach oder währenddessen ein Bierchen einschenken können und sagen, ja okay, jetzt war es aber schier.
Aber jetzt geh ich schlafen. Vielleicht reden wir da jetzt eh noch über das Kinderprogramm, weil im Darknet gibt es wahrscheinlich die noch grauslicheren
natürlich,
Sachen.
Natürlich. Als problematisch eingestuft wird vor allem die Tatsache, dass Mörder und Serienkiller mitunter doch verherrlicht werden. Also eben jetzt gerade Jeffrey Dahmer wird in der Serie schon irgendwie ein bisschen als saucooler Typ dargestellt. Auch die Menendez-Brüder, die jetzt irgendwie da in eine Opferrolle gehen. Ich meine, vor dem Hintergrund, ja, Missbrauch ja, aber trotzdem ins Gesicht schießen ist jetzt auch nicht so irgendwie. Ich weiß nicht, ja, die Reaktion, die in einem sofort einfallen würde. Oder die Anna Delphi, das ist die Hochstaplerin, die halt da irgendwie als freche Maus dargestellt wird und die in Wahrheit, glaube ich, jetzt gar nicht so eine nice, lustige, quirlige Person war. Wie ist eure Meinung dazu? Werden Verbrechen verharmlost durch True Crime?
Also diese Ästhetisierung von Serienkillern, die ist sicher ein Problem, ja, dass die als coole Typen irgendwie dargestellt werden, die sich halt mit jeglicher Moral gar nicht einmal ansatzweise befassen, sondern einfach jede Regel brechen, die man nur brechen kann. Die Lust am Regelbruch, das ist sicher was, was auch unsere politischen Zeiten irgendwie auszeichnet, ja. Stichwort Rechtspopulismus. Man weiß auch aber zum Beispiel, dass dieser Film Joker, da gab es jetzt Joker 2, einen zweiten Teil, dass das zum Beispiel bei Incels, bei sogenannten Incels, sehr, sehr beliebter Film ist. Also auch da diese Identifikation mit einem, dem der Bar jeder Moral, jede Regel bricht und einfach nur egomanisch für sich ist.
Kannst du uns nur kurz erklären, für alle, die es nicht wissen, Incels?
Incels sind unfreiwillig zölibatär Lebende, das wird das übersetzt. Im Wesentlichen geht es um junge Männer, die kaum weibliche Bekanntschaft haben, geschweige denn Sexualpartnerinnen oder Freundinnen, und dann eben vereinsamt vor dem Computer irgendwie dahin leben und sich halt dann mehrheitlich Gewalt reinziehen und so gesehen dann auch moralisch verkümmern, muss man sagen.
Blut, das in den Adern gefriert. Oder Abenteuer in der Arktis. Der Kampf um die interstellare Vorherrschaft. Oder ein Besuch beim Beauty Doc. Eine epische Schlacht. Oder ein Kochduell. Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Erlebe jetzt die neuesten Serien von Sky, inklusive Paramount Plus und Netflix. Alle deine Streaming-Apps auf Knopfdruck. Sky, wo Serien zu Hause sind.
Wir haben auch schon das Konzept der Angstlust angesprochen. Wie erlebt ihr denn dieses Gefühl?
Ich lebe eigentlich gern angstfrei, theoretisch. Aber nenne es Lebenserfahrung. Es ist angenehmer, ohne Angst zu leben.
Aber was ihr vorher schon beschrieben habt, mit diesem Angstszenarien in einem sicheren Setting zu erleben und dann danach eben auch diese Glückshormone, Stefan, die du angesprochen hast. Also ist das was, was ihr kennt von euch?
Ja, natürlich. Also ich habe ein paar Gedanken dazu. Natürlich schaue ich mir gern schon auch Horrorfilme an, überhaupt wenn die nebelige Herbstzeit kommt. Also ich bin da durch und durch Schauerromantiker und zieht bei mir auch immer ganz viel mit der Landschaft zu tun und mit der Wetterlage, mit der Gemütsfassung. Ich mag das dann sehr gern. Es kippt bei mir nämlich in der Regel nicht ins Depressive, so wie bei manchen, sondern eher ins Nachdenkliche, und dann kann man, man hat irgendwie wieder mehr Zeit, auch in sich zu gehen. Ich finde das irgendwie sogar ganz idyllisch, das so was Vorweihnachtliches eigentlich schon fast. Das ist das eine, die Angstlust, ja. Ich meine, die verspüre ich zum Beispiel schon auch, wenn ich irgendwo allein campiere oder so in der Natur, ja, oder wenn man eben allein durch den Wald geht, durchaus auch einmal in der Nacht, ja, und mit Stirnlampe vielleicht oder so, und sich dem eigentlich bewusst wird, ja, hier ist jetzt niemand, ja, es ist da niemand und es wird kein Axtkiller um die Ecke kommen und einem in der Regel auch kein Wildschwein über den Weg laufen und ein Bär auch nur sehr selten in unseren Breitengraden, und wenn, dann ja, sollte man vielleicht wissen, was man zu tun hat.
Dazu gibt es übrigens eine Serienreihenfolge.
Zu Wildschweinen, damit wir wieder beim Thema wären, kann ich nur sagen, Schwammerlsuchen im Waldviertel beinhaltet durchaus die Gefahr, dass man von einem Wildschwein gerammt wird.
Also das heißt, wenn man angstlos sucht, dann sollte man eher Schwammerl suchen gehen im Wald, als ja, sich
das ist sowas für die wirklich harten Typen.
Na, aber vielleicht ein Gedanke, den ich schon noch mit Angstlust habe, und das war eigentlich meine Sozialisierung mit dem True Crime, so wie ich es kenne. Ich habe es schon angesprochen, Aktezeichen XY ungelöst. Ja. Also ich habe das dann zwar, es kommt ja aus den 60er, 70er Jahren schon, aber ich habe das dann erst in den 90er Jahren mitbekommen als Kind, und das zählt für mich zu den schönsten Kindheitserinnerungen, irgendwie im, ich nenne es Safe Space bei Oma und Opa im Wohnzimmer, und dann hat man sich das da angeschaut. Danach ist nur der Alte und Derek gekommen, und die sind dann ganz schwach irgendwie abgestunken gegen das Aktezeichen XY, und das war das Ding. Und Oma und Opa, da waren wir natürlich super aufgehoben und unter schwere Schafwolldecken irgendwie eingepackt, und dann hat man sich das reingezogen, und sie haben immer so vergitterte Fenster auch gehabt im Erdgeschoss, und das war die perfekte Angstlust, die aber zugleich in ein ganz tiefes Sicherheitsgefühl übergegangen ist.
Vergitterte Fenster bei Oma und Opa, da kriege ich auch gleich Angst.
Ich war ja drinnen und konnte auch jederzeit wieder raus, also sowas nicht. Also das war nett, und was ich an Aktezeichen XY schon im Vergleich zu diesen ganzen heutigen True-Crime-Sachen schon irgendwie gut fand und nach wie vor gut finde, es sind einfach realistische Alltagsfälle, die da geschildert werden. Und die bringen dir vielleicht dann doch ein bisschen mehr fürs Leben. Ja? Also wo man dann so Banalitäten lernt, dass man eben das Fenster im Erdgeschoss vielleicht nicht gekippt lässt und, wie ich gesagt habe, nicht mit dem Bargeldkoffer losrennt, nur weil der Onkel XY angerufen hat und gesagt hat, der hat sich den Fuß verstaucht oder sowas. Ja? Also es ist ein bisschen mehr bodenständig, würde ich sagen. Und der pädagogische Effekt, der ist da vielleicht ein sinnvollerer.
Ich muss dazu sagen, bei Aktenzeichen XY war die Bedrohung nicht immer real. Ich kann mich erinnern, im Innviertel, wie ich Kind war, war die Angst vor den RAF-Terroristen groß. Sozusagen eine Kleinstadt in Angst vor Terrorüberfällen.
Bis nach Linz haben sie es dann aber tatsächlich irgendwas war dann.
Ja. Und ich kann mich erinnern, dass ein Schulfreund von mir das auch immer geschaut hat und sich die Autonummern notiert hat, die da immer durchgegeben wurden von eventuellen Zeugen oder Tatbeteiligten und dann durch meine Heimatstadt gerannt ist und Autokennzeichen kontrolliert hat, die aber teilweise von Norddeutschland waren, egal. Aber das war halt noch so das Familienfernsehen, wo eine ganze Familie mitgelebt hat bezüglich Verbrechen, die sie eigentlich an Scheißdreck angehen.
Ich durfte es nicht schauen, weil es als gefährlich erachtet wurde. Bei uns ist zwar im Wohnzimmer und im Auto geschickt worden, ohne ja. Ende, aber Aktenzeichen XY, absolutes No-Go. Ich habe trotzdem manchmal reingeschaut, also durch die Ecke ins Wohnzimmer und habe schon unheimliche Dinge gesehen, die mich dann schlecht schlafen ließen. Also das muss ich schon sagen. Hm. In Erinnerung ist mir immer noch ein... Ich komme wieder auf den Wald zurück, wo es anscheinend wirklich sehr gefährlich ist. In Erinnerung ist mir wirklich bildlich noch dieses Fahrrad von dem Mädchen, das nach Hause gefahren ist und nie nach Hause gekommen ist. Ne? Also solche Sachen waren schon auch noch. Also das heißt, wir haben drei Nutzen eigentlich festmachen können bis jetzt, was uns True Crime bringt. Das eine ist eben die Awareness, ein pädagogisches Moment. Das andere ist die Angst los. Und das dritte ist wahrscheinlich so dieses eskapistische Moment, oder? Dass man sich irgendwo hin versetzen kann, wo man nie hinkommt.
Das ist sicher ein Element, aber das sehen wir ja nicht nur bei True Crime, das sieht man bei vielen gegenwärtigen Sachen. Wenn die Krisen in der Welt riesengroß und unlösbar erscheinen, dann flüchten sich die Leute immer in irgendwelche eskapistischen Sachen. Ja.
Aber warum zieht der Humor so wenig, wenn es rundherum eigentlich trist ist? Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ja. Warum schauen wir uns nicht alle irgendwie total lustige Sachen an, ja, wo wir uns zerkugeln und kudern und lachen, sondern wir schauen uns Horrorfilme an oder True Crime Stories, ja, wo sich die Leute niedermetzeln. Dystopie hat ein bisschen abgenommen, muss man ehrlicherweise zugeben. Also so wirklich diese ganz, ganz dunklen Geschichten, die sind ein bisschen außer Mode gekommen, weil halt irgendwie das wahre Verbrechen so geil ist, ja. Anscheinend.
Ich habe nur einen schneller Gedanke dazu, da müsste man auch länger drüber nachdenken, warum das so ist, aber was jetzt ein erster Gedanke wäre, dass es heute, glaube ich, auch unheimlich schwer geworden ist, eine gute Komödie zu machen, die auch breit angenommen wird, weil Humor einfach auch teilweise ein schwieriges Feld geworden ist, ja, weil natürlich gibt es viele, die sich beleidigt fühlen könnten, denen man zu nahe tritt, was in früheren Zeiten am laufenden Band passiert ist. Ja. Also es wurde permanent in Komödien und auf Comedy-Bühnen teilweise über Minderheiten hergezogen, nicht eben nur nach oben getreten, wie es eigentlich sein sollte in einer gut gemachten politischen Satire vor allem, sondern da wurde durchaus auch nach unten getreten und das geht so heute nicht mehr und deswegen glaube ich, ist es einfach auch schwer geworden, dieses Feld zu bedienen. Das müsste schon jemand machen, der es wirklich gut kann und da gibt es vielleicht gar nicht so viele.
Ich setze mich ein bisschen in die Nesseln, aber angesichts von Demonstrationen von Gay People for Palestine tut man sich natürlich auch mit dem Humor ein bisschen schwer mittlerweile. Ich würde eher davon sprechen, dass der Galgenhumor boomt, weil die Wirklichkeit ist schon so absurd teilweise. Wie soll man da noch irgendwie mit künstlerischen Mitteln drauf reagieren? Es genügt ja eigentlich, wenn man die Realität abbildet. Also du weißt, was ich meine jetzt.
Ich sehe hier ein neues Thema erwachsen.
Ja, ein niffliges Thema.
Wir werden uns wieder hören.
Ja, aber davor werden wir noch kurz bei True Crime bleiben, nämlich zum Thema Überdosierung. Das hatten wir auch vorhin schon kurz angesprochen. Besteht denn die Gefahr, dass man da süchtig wird oder dass es irgendwann too much wird?
Ja, also ich glaube schon, weil ja wie bei jeder Droge setzt der Gewöhnungseffekt ein und dann muss wieder gesteigert werden. Und ja, wie man aus der Suchtbetreuung weiß, lässt sich das halt nicht ins Endlose steigern ohne massive Nebenwirkungen. Also ich, mein Plädoyer wäre da schon recht stark für eine Dosierung. Man muss sich nicht jede neue Serie diesbezüglich reinziehen und nicht alles lesen und anhören, was dazu erscheint.
Also die Menge jetzt an sich oder die Darstellung von Gewalt oder beides?
Vielleicht beides, ja. Vielleicht beides.
Andererseits hast du ja vorhin Blair Witch Project angesprochen, wo man eben gar nichts sieht, wo die Dosis ja sehr gering ist an Darstellung.
Ja, aber eben der interessante Effekt, weil die Dosis so gering ist, entsteht gerade eine ganz besondere Unheimlichkeit und ein Grusel daraus. Eben, wie gesagt, so im klassischen schauerromantischen Hinsicht. Ich glaube, dass das uns das wesentlich wohligere Gefühl bereiten würde, wenn man sich wirklich auf solche Stoffe stärker einlassen würde, als einfach nur der neueste Serienkiller-Serie, der dann ästhetisiert wird und wo das zu explizit alles zu sehen ist und gezeigt wird und da großes Beuschelreißen herrscht.
Ja, ich habe das große Glück, dass ich schnell gelangweilt bin. Bei mir kann man gar nicht überdosieren, dieses Programmzeug, weil nach 2-3 Serien pro Jahr lasse ich es dann wieder sein und wende mich neuen zu.
Dem Schwammerl suchen.
Ja, na, aber wie gesagt, es kommt wirklich auf die Dosierung an und auch, also mir wäre das schlichtweg zu langweilig, wenn ich mich da den ganzen Tag in grausigen Scheinwelten bewegen würde. Was mich mehr interessiert, sind so Sachen, da fallen mir jetzt aber die Namen nicht ein. Du hast die Hochstaplerin angesprochen, die Polin in New York und polnisch-deutsche Betrügerin. Oder, da fällt mir auch der Name nicht ein, in Italien unfassbar berühmt Teleshop-Verkäuferin, die dann umgestiegen ist nach diversen Betrugsfällen auf Wunderheilungen und irgendwelche Pulverl und Steine verkauft hat. Das interessiert mich, also das ist wirklich ein zeitloses Thema. Auch so Sekten, jetzt abgesehen von Massenselbstmorden oder Charles Manson, das ist auch alles gut abgeackert. Aber was mich interessiert, ist die Manipulierbarkeit von Menschen und die Techniken dazu.
Hast du jemals WeWork gesehen? Das ist diese Serie mit Anne Hathaway und über den Gründer dieser Workstation, Workplace-Philosophie, ein Israeli, total bekannt, der eben halt auch irre hochgestapelt hat, ja, und völlig gekracht hat mit dem und jetzt aber das Ganze wieder irgendwo aufgebaut. Das ist sehr, sehr lustig.
Also wir warten jetzt im Wesentlichen auf Benko, die Serie.
Ja.
Mit Jagdszenen.
Genau. Und wer wird Benko spielen?
Der Stipp sitzt, damit es ein Erfolg wird. Da gibt es auch eine gewisse physische Ähnlichkeit.
Ja, na Wahnsinn, wir hätten ja so Potenzial für Crime Stories, für True Crime Stories in Österreich.
Komödiantische noch dazu dann.
Ja, voll, ja.
Stefan, du hast jetzt vorhin schon die Schlange erwähnt, aber was sind denn so eure ultimativen Tipps oder Lieblings-True Crime-Formate?
Es muss jetzt auch nicht Mord und Totschlag sein. Wir können durchaus es auch weiter fassen. Es muss nur Verbrechen sein. Die Latte liegt niedrig.
Also ich würde für Einsteiger wirklich, was der Stefan gesagt hat, also die Schlange hat mir eigentlich so vom Format her, die ist am besten gemacht, so die letzten Jahre. Spannend, vielschichtig und es wird im Gegensatz zu anderen Serien aus dieser Abteilung auch mehr auf die Opfer eingegangen, kommt mir vor. Und es wird mehr geschildert, warum sie sich auf den Typen einlassen und also wie das so funktioniert, was ja bei so Thema oder so, der schlachtet sich halt so durch die Gegend. Das ist langweilig, aber da sind wirklich auch oder was mir auch sehr gut gefallen hat, fällt mir gerade ein, das hat, glaube ich, Mindhunter geheißen, schon ein paar Jahre alt, die so quasi eine Spielserie, wo reale Verbrecher, Serienkiller interviewt wurden. Ich glaube, das war die erste psychologische Studie, die überhaupt gemacht wurde.
Ja, das war HBO und es hat nie wieder eine zweite Staffel gegeben, weil das so aufwendig war, ja, dass sie es nicht geschafft haben, eine zweite zu machen, was natürlich durchaus sehr schade war.
Das ist meine noch größere Empfehlung, weil das vor allem im Interviewformat passiert und man kommt so diesen, also soweit man diesen Menschen näher kommen kann, aber die ist wirklich sehr gut gemacht.
Ein großer Vorwurf, das muss ich jetzt noch einbringen, ja, den hast du gerade angesprochen, was die True Crime Stories tatsächlich ein bisschen ekelig macht, ist eben die völlige Missachtung der Opferperspektive, wo es eben halt dann wirklich auch darum geht, dass man eben die Täter eigentlich verherrlicht und die Opfer sind halt nur Opfer und haben keine Geschichte und gar nichts, ja. Und dagegen wehren sich auch die tatsächlichen Angehörigen sehr und das ist ein Riesenthema. Und ich finde deswegen eigentlich am ehesten noch das True-Crime-Thema für mich am problematischsten, ja, weil man halt wirklich da aufgrund einer Schaulust, ja, über tatsächliche reale Umstände einfach hinweggeht. Ne?
Also eben, es ist ja gerade in den USA so, dass zum Beispiel nachher die Täter sozusagen ihr Thema weiter ausschlachten, im wahrsten Wortsinn, und dann drüber Bücher schreiben, ja, also Memoiren. Das war ich als Serienkiller.
Naja, oder Jack Unterweger in Österreich war so ein Paradebeispiel gewesen.
Und damit auch noch reich werden. Ja. Also, man, sie sitzen zwar lebenslang, aber anyway. Die Menendez-Brüder, ich glaube, einer von denen hat geheiratet im Gefängnis, weil er offensichtlich so viele weibliche Fanbriefe bekommt. Also das ist völlig irre.
Genau, ja.
Ja, wie bei Unterweger auch. Mhm. Ja, also ich würde das unterstreichen wollen, was der Christian vorher gesagt hat, die Manipulierbarkeit von Menschen herausarbeiten kann. Ja, das ist auch das, warum ich, das sind auch, zählen zu meinen Lieblings-True-Crime-Serien, wo es um Sekten geht, weil da immer die Manipulierbarkeit von Menschen im Vordergrund steht und das oft auch aus der Opferperspektive dann erzählt wird. Und wenn es gut gemacht ist, dann versteht man es auch, warum das Menschen passieren kann, warum die in diese Manipulation hineinkommen und dass da eigentlich niemand so wirklich davor gefeit ist, zu einem Opfer von Manipulation zu werden. Und da wird es dann auch genuin ganz explizit politisch. Ja. Also da geht es in Wahrheit weg, auch vom Verbrechen, da geht es dann auch ums Politische. Und da sieht man dann, wie Menschen halt auch für, auch, ich würde jetzt einmal sagen, psychisch derangierte Personen, die in die politisch höchsten Ämter kommen, auch anfällig sind.
Auch zum Thema Sekten gibt es eine Serienreif-Folge.
Ja, ist Wahnsinn. Wir haben zum Thema Sektenserien, wir haben zum Thema Horror mehrere Folgen.
Survival, das du vorhin...
Wir haben zum Thema Sektenfolgen, wir haben zum Thema Horror mehrere Folgen und wir haben über Bären im Wald und wie man das überlebt auch eine Folge.
Alles in den Shownotes zu finden.
Absolut.
Kokainbär, wichtiger Film.
Danke. Darüber hatten wir noch keine Folge.
Ich glaube, es gibt drei Bären, nicht? Also Braunbär weglaufen, Braunbär. Schwarzbär totstellen, weil keine Chance.
Ja, das und ist, Kokainbär.
Ja, da würden wir Kokainbär, jetzt auch...
Bären kein Kokain geben. Das Wichtigste.
If it's black, fight back. If it's brown, turn around oder sowas. Und if it's white, good night.
Ja, so ist genau.
Aber...
Sehr gut.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig zitiert
habe. Ja, ich glaube.
So, mit Weisheiten dieser Art wollen wir jetzt auch unseren True Crime Podcast beenden. Ich sage vielen herzlichen Dank für die Expertise und für die Unterhaltung. Dankeschön, lieber Stefan. Danke, lieber Christian.
Ja, danke.
Ich danke.
Ja, und das war's schon wieder mit der neuen Folge von Serienreif. Wenn euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Podcast gefallen hat, wovon wir ausgehen, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Scholt Wilhelm an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye.
Bye.
Blut, das in den Adern gefriert. Oder Abenteuer in der Arktis. Der Kampf um die interstellare Vorherrschaft. Oder ein Besuch beim Beauty Doc. Eine epische Schlacht. Oder ein Kochduell. Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Erlebe jetzt die neuesten Serien von Sky, inklusive Paramount Plus und Netflix. Alle deine Streaming-Apps auf Knopfdruck. Sky, wo Serien zu Hause sind.